komm mit zu Nickelodeon.
Also, Freunde, folgt mir nach.
Wir haben den beliebtesten Schwamm aller Zeiten.
Ich weiß mehr über SpongeBob, als mir lieb ist.
Wir haben die außerirdischsten Superroboter.
Was seid ihr?
Transformer?
Du bist doch jedermanns Lieblingsturtle.
Wir haben die coolsten Superhelden.
Thunderman, auf und davon!
Verpasse nicht deine absoluten Lieblingsshows.
Los, wir müssen schnell nach Hause.
Hier bei Nickelodeon. Läuft bei uns.
Das nenne ich mal gutes Fernsehen.
Kita Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
Kinder, die mehrere Sprachen sprechen, die gehören mittlerweile natürlich ganz selbstverständlich in der Kita dazu und das ist auch gut so. Sie kommen mit ganz unterschiedlichen Deutschkenntnissen in die Kita und wir fragen heute, wie es gelingen kann, all diese Kinder dort gut abzuholen, wo sie sich sprachlich befinden und so natürlich auch ein gutes Miteinander in der Kita möglich zu machen. Mein Name ist Caroline Engel und ich freue mich, dass Sie heute wieder beim Kita-Radio reinhören.
Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
Wie lernen Kinder Sprache? Welche Vorteile hat die Mehrsprachigkeit für ihre Entwicklung? Und wo gibt es vielleicht auch Hürden, die solche Kinder nehmen müssen? All das sind Fragen, die mich heute zu diesem Thema interessieren. Und um die zu klären, habe ich mir kompetente Unterstützung geholt. Ich bin im Gespräch mit Dr. Edgardis Galin. Sie ist im Vorstand des Vereins des Zentrums für kindliche Mehrsprachigkeit hier in München. Und ich bin froh, dass ich Sie heute zum Gespräch treffen kann. Hallo, Frau Galin.
Ja, hallo.
Am besten, Sie stellen sich einmal kurz selbst vor und erklären mir und den Zuhörerinnen, was das Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit denn eigentlich alles so anbietet.
Gerne. Also mein Name ist Edgardis Galin, ich bin die KIKUS Programmleitung. KIKUS ist das Programm oder die Sprachfördermethode, mit der wir Sprachförderung Deutsch plus Erstsprachen in Kitas anbieten. Und das Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit an sich, also der Verein, bietet auch Vorträge zur mehrsprachigen Erziehung an, Beratung und im Prinzip versuchen wir auch immer wieder ein bisschen Lobbyarbeit zu machen für diese Kinder, mit denen wir da zu tun haben.
Kinder, die eine besondere Kompetenz haben, eben indem sie gleich mehrsprachig aufwachsen. Kann man erklären, wie Kinder Sprache lernen oder wie Kinder gleichzeitig zwei Sprachen lernen?
Ja, das kann man natürlich beschreiben, wobei ich immer bei den Verallgemeinerungen ein bisschen stoppe, weil es gibt so viele verschiedene Formen, wie Kinder sprachlich groß werden und vor allem auch mehrsprachig groß werden. Ich selber habe auch eine bisprachliche, zweisprachige Familie. Das heißt, meine Kinder sind selber zweisprachig groß geworden und ich habe mich auch wissenschaftlich damit auseinandergesetzt, was da passiert bei den Kindern. Und grundsätzlich kann ich mal sagen, Kinder lernen Sprache in der Interaktion. Das ist mal das Allerwichtigste. Das heißt natürlich nicht nur Wörter oder Grammatik, sie lernen bestimmte Handlungsmuster, wie sie agieren, sie lernen die Regeln, wie man spricht, wann man zuhört, wann man spricht und so weiter. Und das passiert schon ganz, ganz früh eigentlich.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ab wann fängt das denn an?
Naja, man sagt halt gemeinhin tatsächlich schon im Mutterleib, in dem die Kinder die Sprachen hören, die sie umgeben. Und ja, und dann einfach ganz viel durch Vorbilder, durch Sprachvorbilder, durch Imitation. Und man kann sich natürlich vorstellen, je mehr Interaktion da ist und je mehr Vorlagen die Kinder kriegen, auch was sie erstmal natürlich imitieren, aber dann auch natürlich irgendwie verarbeiten mental, desto besser gelingt auch ein Spracherwerb.
Und wenn jetzt Kinder zu Ihnen kommen, dann unterstützen Sie die Kinder beim Spracherlernen durch eine bestimmte Methode, kann man das so sagen?
Ja, also ich habe die KIKUS-Methode entwickelt, ich arbeite danach seit 26 Jahren jetzt. Und die KIKUS-Methode ist allerdings geeignet vor allem für Kinder zwischen, sagen wir mal, 3 und 10 Jahren. So, dafür ist sie konzipiert. Diese Begrenzung einfach deswegen, weil wir mit der Methode in Kleingruppen arbeiten. Selbstverständlich arbeiten wir mit den 3-Jährigen anders als mit den 10-Jährigen, das ist schon ganz klar. Aber im Großen und Ganzen folgen wir immer sehr ähnlichen Regeln.
Und wie wären die zum Beispiel? Können Sie da ein Beispiel geben?
Was wir versuchen bei der KIKUS-Methode ist tatsächlich ein ganz elementarer Punkt, ist, wir versuchen die Kinder so früh wie möglich in die Sprecherrolle zu bringen. Die Sprecherrolle bedeutet so ganz simpel, wenn ich Sie jetzt etwas frage und sage, wie alt sind Sie oder was auch immer, dann sind Sie in der Hörerrolle. Sie sagen zwar was, aber Sie initiieren die Handlung nicht. Ja, also das, die Antwort ist sozusagen das, was in der Hörerrolle geschieht. Wir versuchen aber, den Kindern praktisch beizubringen, dass sie selber initiativ werden können und damit handlungsfähig werden können. Ja, das heißt zum Beispiel, die Kinder kommen zu uns, eine kleine Gruppe, 6 bis 8 Kinder, die kommen einmal in der Woche zu uns und in der ersten Stunde haben wir einen riesigen Zaubersack dabei. Und in diesem riesigen Zaubersack sind Mappen in verschiedenen Farben, sind Stifte, sind Taschen und so weiter und so fort. Und dann bringen wir die Kinder, egal wie viel Sprache sie mitbringen oder nicht, bringen wir ihnen bei, dass sie zum Beispiel sagen, ich möchte bitte eine blaue Mappe oder ich möchte bitte eine rote Mappe. Also sie suchen sich eine Mappe aus, sie bekommen die auch und damit hat ihr Sprechen eine Funktion. Und dann in der nächsten Runde zeigen wir ihnen beispielsweise die Taschen und dann sagen sie, ich möchte bitte eine Tasche haben oder auch nicht haben. Also das geht ja auch ohne haben. Und dann kommen die Stifte und ich möchte bitte Stifte haben und ich und so weiter und so fort. Jetzt haben die dann in dieser Stunde 5, 6 Mal dieses Muster geübt. Dann gehen die raus in die Kita und können sagen, ich möchte bitte Wasser haben, ich möchte bitte auf die Toilette gehen, ich möchte bitte, dass Mama kommt, ich möchte bitte. Also sie haben ein Werkzeug, mit dem sie losgehen können und das ist ganz einfach eigentlich. Das muss nur immer neu gefüllt werden.
Für die Kinder ist es ja ein unheimlich schönes Erlebnis, dass sie was erreichen, dass sie nicht nur Zuhörer sind und sagen, ah, jetzt habe ich ein bisschen was verstanden, sondern dass sie was erreichen damit.
Genau darum geht es. Ganz genau darum geht es, dass man handlungsfähig wird, peu à peu. Ich meine, so ein Kurs dauert bei uns übers Jahr 25 Stunden, da wird man nicht alles abdecken können, das ist ganz klar. Deswegen sagen wir normalerweise auch, lasst uns mit den Dreijährigen starten. Die sind dann so ganz frisch aus dem Erstspracherwerb. Da haben sie so ihre erste Sprache relativ solide erobert und da sind sie dann firm. Heutzutage ist ja so, dass die Sprachförderung manchmal tatsächlich bis zum Vorschulalter warten muss. Und das Problem ist, dass die Kinder kommen schon ganz gut durch, aber da haben sich schon ganz schön viele Fehler dann irgendwie fossiliert. Also die sind dann einfach verfestigt. Und es ist oft schwieriger, sozusagen diese Fehler dann wieder rauszubringen, weil die in der Kommunikation ganz gut funktionieren, als jetzt mit den Kleinen anzufangen, mit den Hutschütchen, die man dann irgendwie so eine halbe Stunde einmal in der Woche irgendwie schon mal auf den Weg bringt, wo man ihre Sprache dann auch ganz gut beobachtet. Wenn man sich das so durchrechnet, dann sind das über 3 Jahre, sind das 90 bis 100 Stunden. Das ist nicht so viel letztendlich, aber man kann wahnsinnig viel erreichen, wenn man schon früh anfängt.
Genau das habe ich mich jetzt gerade gefragt. Wie lang braucht es denn, bis ein Kind dann fit ist in der Zweitsprache?
Ja, also wenn es tatsächlich die Zweitsprache ist, auch das ist total unterschiedlich von Kind zu Kind, von Situation zu Situation. Also wie ist die Kita aufgestellt? Habe ich da viele sprachliche Vorbilder? Gibt es vielleicht sogar noch ein Sprachbad? Das hat man ja früher gehabt.
Also ein was?
Ein Sprachbad. Also ich erzähle mal vom Bilal, der kam damals zu uns in die erste Klasse und das war das einzige Kind, das nicht Deutsch gesprochen hat. Wir haben alle Deutsch gesprochen, dann kam Bilal, der hat Türkisch gesprochen und Bilal hat rasend schnell Deutsch gelernt. Er wurde so ein bisschen auch gepampert und die Lehrerin hat immer ein bisschen geguckt und die Kinder haben alle geguckt und irgendwie hat der Bilal super Deutsch gelernt, irgendwie weil er auch in so einem deutschen Sprachbad war. Und die Situation ist natürlich heute eine ganz andere. Wir haben heute einfach eine Sprachenvielfalt in den Kitas und wir können aber dadurch auch nicht davon ausgehen, dass eben alles so ganz automatisch und von alleine passiert. Wir haben Kitas, da habe ich 90 bis 100% Kinder nicht deutscher Erstsprachen drin. Das gibt es hier in München auch. Und was wirklich eigentlich kein Drama ist, wenn es uns eben gelingt, gezielt von Anfang an zu fördern und immer Sprache auch als etwas Existenzielles zu betrachten, weil das ist es. Sprache ist existenziell dafür, dass sie dann eben in die Schule kommen, dass sie nicht gleich in den ersten 2 Jahren den großen Schulfrist erleben und so weiter. Und das muss so gesehen werden. Also man muss schon verstehen, dass es heute nicht mehr ganz nebenbei passiert.
Da ist das Kita-Personal natürlich wahnsinnig gefordert, aber kann es das eigentlich leisten?
Ja und nein. Ja, weil man alles lernen kann, aber man braucht tatsächlich ein bisschen Fortbildung, wie auch immer, dass man alltagsintegriert fördern kann. Alltagsintegriert fördern, da verstehen viele, ich spreche, ich begleite meine Handlungen immer sprachlich oder bringe den Kindern viele neue Wörter bei und so weiter und so fort. Aber das ist leider oft nicht genug. Für manche Kinder ist es genug, aber für viele Kinder ist es nicht genug. Das heißt, eigentlich braucht es auch nochmal Arbeit in Kleingruppen, weil wir wissen ja auch, dass die Interaktion jetzt beispielsweise zwischen ErzieherInnen und Kindern, ich glaube, es gab eine Studie, 8 Minuten pro Tag im Durchschnitt, Interaktionszeit sprachlich. Das ist schlichtweg nicht genug. Und eben dieses Kinderlernen von Kindern, das stimmt auch, da passiert auch viel. Aber man kann sich eben vorstellen, bei einer Sprachenvielfalt lernt man auch Sprachenvielfalt. Das ist eben auch da, was auch gut ist, das ist nicht schlimm. Aber wenn wir sagen, unsere Kinder gehen in das bestehende Schulsystem bei uns, dann ist es fatal, wenn man nicht vorher was tut. Und wir plädieren eigentlich dafür, dass die PädagogInnen selbst, dass sie eine Fortbildung machen, dass die diese zusätzliche Sprachförderung einmal pro Woche ihren Kindern auch anbieten, um Sprachbewusstseinsprozesse in Gang zu bringen. Es ist einfach deswegen wichtig, weil wenn ich Sprache fördern möchte, im Alltag, in Gruppen oder eine Einzelförderung, das ist ganz egal, brauche ich ein Bewusstsein für Sprache. Ich brauche ein Bewusstsein für die Stolpersteine auch. Auch da würde ich gerne mal so ein kleines Beispiel machen. Ja, nehmen wir mal an, wir üben, das weiß man oft ja gar nicht, dass es Präpositionen sind. Also alle Kinder stellen sich auf den Stuhl und jetzt legen sie sich unter den Stuhl und jetzt gehen alle hinter den Stuhl und vor den Stuhl und so weiter. Und dann kommt meistens die berühmte Frage, und wo stehst du jetzt? Und dann sagen die Kinder, auf den Stuhl. Und dann sagst du, ach super, ja eigentlich toll, aber eigentlich heißt es jetzt auf dem Stuhl, also mit M und nicht mit N. Und das sind so kleine Fallen und das wird dann einfach natürlich übergangen. Aber Kinder müssen die Möglichkeit haben, aus dem Alltag Regeln abzuleiten, damit sie weiterkommen, damit sie über die Regeln reflektieren können. Und eine Fortbildung, die einem selber bestimmte Dinge bewusst macht und Handwerkszeug an die Hand gibt, wie man arbeiten kann, das sind 2 Tage investierte Zeit, die einem wahrscheinlich den Rest des Jahres das Leben so viel erleichtern werden.
Das sicher als sehr, sehr gute Anregung für Pädagoginnen, für Einrichtungen, dass man die Sprachförderung nicht einfach irgendwie macht, sondern dass man dafür eben auch geschultes Personal braucht.
Und wenn das so ganz verzahnt ist mit dem Alltag, dann fällt das so gleich auf fruchtbaren Boden. Und die Kinder können das aufgreifen, ja. Die können das einfach, was sie gelernt haben, sofort umsetzen. Und das passiert natürlich am besten und am schnellsten und am einfachsten, wenn Leute aus der Kita, die sprachkompetent sind im Deutschen, die Sprachförderung machen und die Kinder kontinuierlich gefördert werden.
Und für die Kinder, wie empfinden die das so? Ach, jetzt kriege ich Nachhilfe in Sprache oder wie läuft das?
Nein. Kinder in diesem Alltag, die müssen ja praktisch motiviert werden. Für die Kinder ist es einfach schön. Natürlich bekommen sie auch mit irgendwie, dass sie eben Deutsch lernen, dass wir sie unterstützen beim Deutschlernen. Aber wir versuchen auch immer, und da ist Kikus tatsächlich einzigartig immer noch, die Erstsprachen der Kinder systematisch mit einzubinden. Das heißt, wir versuchen ihnen nicht nur Deutsch beizubringen, sondern wir versuchen auch, die Kinder und auch die Eltern zu motivieren, dass sie ihre Erstsprachen fördern. Das können wir nicht machen, aber wir schlagen sozusagen mit Hilfe von zum Beispiel Arbeitsblättern für die Eltern-Kind-Zusammenarbeit, schlagen wir dann so Brücken nach Hause. Und wenn wir im Zaubersack hatten wir einen Haufen Lebensmittel drin, die wir dann auch gegessen haben. Und dann kriegen die Kinder ein Blatt mit nach Hause, wo diese Lebensmittel drauf sind. Und dann stehen die Wörter da und dann so kleine Kästchen. Und da sollen die Eltern zusammen mit den Kindern reinschreiben, wie das in ihrer Erstsprache heißt. Der Hintergrund ist, zum einen sollen die Eltern wissen, was passiert denn eigentlich in der Sprachförderung, aber dass man an dem gleichen Thema auch noch wieder andockt in der Erstsprache, dann wird es kognitiv viel, viel besser verankert.
Wie ist denn jetzt der Unterschied? Es gibt ja durchaus Kinder, die haben eben, ich sage jetzt mal, deutschsprachige Mutter, anderssprachigen Vater. Aber es gibt natürlich auch viele Kinder, die kommen hierher und die Eltern sprechen selbst kein Deutsch oder sind auch am Deutsch lernen. Da bestehen doch sicher Unterschiede dann für die Kinder.
Natürlich bestehen da Unterschiede. Also ich hatte gerade heute mit einer Mutter ein Gespräch. Die kommen dann gemeinsam, kommt diese Familie beispielsweise aus Ägypten. Und man merkt aber, wie wichtig ihnen das ist, ihre Kinder zu unterstützen. Und sie würden auch gern was machen. Dann merken sie aber, dass sie selber eben Fehler machen. Und dann sagt das Kind, ja, aber die im Kindergarten sagen das anders. Und ja, und dann braucht man unbedingt Unterstützung von außen. Also man braucht halt einfach tatsächlich eine Instanz. Das ist so ähnlich, wie wenn Eltern als Nachhilfelehrer funktionieren. Das geht auch meistens nicht so gut irgendwie. Und von daher, gerade diese Kinder müssen natürlich die Chance haben, dass sie auch nochmal eine spezielle Förderung erfahren. Weil wir alle wissen, die wir mit Kindern arbeiten, wir sehen dieses Potenzial bei den Kindern und wir sehen ihr Leid, weil sie sich nicht ausdrücken können.
Sie sagen Leid, das heißt, Kinder leiden auch drunter, wenn sie die Sprache nicht können?
Absolut, absolut. Also das ist wirklich, das kann man wirklich beobachten, wenn man in die Interaktion mit Kindern geht, wo sie sich ausdrücken wollen. Und das wollen sie ja meistens. Sie wollen ja partizipieren und sie wollen sich ausdrücken. Und man merkt, wie das in ihren Köpfen arbeitet. Und dann ringen sie um Worte, um Ausdrucksmöglichkeiten. Und genau das möchten wir ihnen einfach geben. Wir möchten, dass sie es schaffen, sich auszudrücken und dass sie auch das, was in ihnen steckt, auch rausbringen.
Sie hatten gerade vorhin angesprochen, dass die Sprachförderung leider in vielen Kitas erst im Vorschuljahr so richtig beginnt. Das ist ja jetzt tatsächlich ein Problem, wenn man darüber redet, Kinder sollten gewisse Sprachkenntnisse einfach schon haben, wenn sie in der Grundschule anfangen.
Also Sie haben ja vorhin schon gefragt, wie lange braucht es denn eigentlich? Und es braucht länger als ein Jahr. Es braucht auch bei Kindern länger als ein Jahr. Auch wenn die schneller lernen als viele Erwachsene, braucht es trotzdem, um das, was sie dann in der Grundschule bewältigen zu können, braucht es für die meisten Kinder länger als ein Jahr. Das heißt, ich plädiere nochmal dafür, dass wenn wir sie tatsächlich mit 3 abholen können, wenn sie schon da sind bei uns, wenn sie schon in der Kita sind und wir können sie mit 3 abholen, dann ist es sehr gut investierte Zeit, das Stündchen oder am Anfang wirklich noch weniger in der Woche, dass wir sie ein bisschen auf den Weg bringen, ja. Aber es braucht eigentlich aus meiner Sicht schon diese 3 Jahre im Kindergarten, dass sie so annähernd an die Ziellinie kommen. Und wir sprechen ja jetzt auch bei Kindern, die die Erstsprache Deutsch haben, auch nicht von einer Einheit, die in der Schule startet. Das ist ja auch sehr heterogen, wo es dann losgeht. Und wir haben natürlich jetzt zu allem Überfluss auch noch die Problematik, die ich finde, viel zu wenig Beachtung findet, dass wir durch die starke Digitalisierung auch schon im Kindesalter, dass da weniger Interaktion stattfindet in den Familien und es fehlt dann an Übung, es fehlt an Interaktion und ich glaube, man kann da schon so sagen, dass man merkt, dass eigentlich die allermeisten Kinder, die relativ digital aufwachsen, dass die auch sprachlich schon mal mit einer kleinen Verzögerung starten. Ich traue mich das jetzt mal so zu sagen, auch wenn ich das jetzt wissenschaftlich nicht nachweisen kann, aber wir erleben das in unseren Kursen jetzt in den letzten Jahren, wo das so angestiegen ist mit dem digitalen Konsum. Insgesamt sprachlich, es gibt nicht so eine Selbstverständlichkeit, wie man das früher erlebt hat, sozusagen in der Sprachlichkeit, finde ich. Bei vielen, nicht bei allen. Also ich will nie alle über einen Kamm scheren.
Trotzdem, es gibt natürlich auch Sprachlernprogramme, die man über Computer, Internet machen kann. Was halten Sie davon?
Ja, wir haben sogar was Eigenes. Also wir haben die Kikus Bildkarten, die sind relativ bekannt, weil sie eben nicht nur Nomen haben, sondern weil da auch Verben mit dabei sind und Präpositionen mit dabei sind und so weiter. Also man kann ganz viele verschiedene Dinge damit machen. Das haben wir in einem ersten Schritt digitalisiert. Und jetzt im letzten Jahr konnten wir die Kikus App rausbringen. Das sind Spiele. Da übt man Wortschatz, ein bisschen Artikel, ein bisschen Satzbau und so weiter. Aber das kann immer nur eine Ergänzung sein. Immer. Weil die wahren Dinge in der Interaktion, die lerne ich niemals digital, das geht einfach nicht.
Wie empfinden Sie das? Mehrsprachigkeit, das klingt immer toll. Wenn die Eltern aus Frankreich kommen, dann ist Mehrsprachigkeit toll. Wenn die Eltern aus Afrika kommen, ist es schon die Wahrnehmung ein bisschen anders. Gibt es so, ich sage jetzt mal, sprachliche Diskriminierung dann auch?
Ja, also da spricht man von Prestigesprachen. Englisch, Französisch, Spanisch gehören definitiv eben zu den Prestigesprachen, während eben, sagen wir mal jetzt Albanisch, auch Türkisch noch einmal, wobei das hat sich ein bisschen verändert. Aber wenn wir jetzt Urdu und Kotokoli nehmen und so weiter, dann ist ja immer so, dann stehen schon die großen Fragezeichen in den Augen. Also was ist das denn das überhaupt? Wo spricht man denn sowas? Wie viele Leute sprechen sowas überhaupt? Und wer braucht denn das? Und man muss eigentlich schon verstehen, dass es bei der Sprache geht es ja nicht nur um diesen einen Aspekt des sich mitteilen können. Das ist eine Sache, die ist total wichtig, dass man sich ausdrücken kann. Aber Sprache ist vor allem auch Beziehung und Sprache ist vor allem auch Emotion. und Identität und. Und jetzt haben wir irgendwie ganz viele Familien, die halt selber dann das Gefühl entwickeln, nicht weil sie das haben, sondern weil sie es entwickeln im sozialen Kontext. Meine Sprache ist halt nicht so viel wert, wie jetzt zum Beispiel das Englische. Also wir haben viele Familien aus Afrika, die sowieso schon von Haus aus mehrsprachig sind, weil es so viele Sprachen gibt. Und da spricht die Mutter vielleicht eine Muttersprache, der Vater spricht eine Vatersprache, gemeinsam haben sie vielleicht eine dritte Sprache, die sie sprechen. Und dann haben sie die Bildungssprache Englisch. Und das Englisch ist aber nicht so ein Standard-Englisch, sondern das ist halt regional geprägtes Englisch. Und dann kommen sie nach Deutschland. So, und dann kommt halt die große Entscheidungsfrage, so, wer spricht jetzt was mit dem Kind? Deutsch können wir noch nicht, können wir alle noch nicht. Also machen wir es dann mit Englisch, weil Englisch ist auf jeden Fall wichtiger als jetzt mein, was auch immer ich da sonst so im Gepäck habe. Aber die Sache ist halt, diese emotionale Komponente haben wir eigentlich vor allem in unserer Erstsprache oder in unseren Erstsprachen. Und das kann ich nicht vermitteln, wenn ich jetzt eine andere Sprache dafür hernehme. Das ist einfach so. Und wir plädieren absolut dafür, also die gefühlte Erstsprache, in der ich mich sicher fühle, in der ich mich zu Hause fühle, diese Sprache zu verwenden in der Beziehung mit den Kindern, damit da so eine gute Basis einfach reinkommt. Und da geht es nicht darum, ob eine Sprache viel gesprochen ist in der Welt, sondern es geht einfach darum, wie kommt diese Sprache, kommt die von Herzen oder nicht.
Und das heißt, dass man wahrscheinlich bei den Familien schon auch das Bewusstsein fördern muss, dass jede Sprache gut ist, die man spricht. Es ist ein Geschenk, das man hat, wenn man eine weitere Sprache kann, oder?
Absolut, absolut. So sehe ich das auch. Und das würde ich mir für alle Sprachen wünschen, für alle Sprachen, die Menschen mitbringen.
Also wenn das mal kein schöner Abschlusssatz ist für unser Gespräch, Frau Dr. Galim, ich danke Ihnen sehr herzlich.
Ja, sehr, sehr gerne.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von unserer Sendung vom Kita Radio angelangt. Wie immer hören Sie jetzt noch unseren Medientipp, natürlich auch passend zum Thema. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, Ihre Caroline Engel.
Der Kita Radio Medientipp.
Kompetent mehrsprachig. Etwa ein Drittel der in Deutschland geborenen Kinder lebt in Familien, in denen Deutsch nicht die Erstsprache ist. Der Kindergarten wird daher mehr und mehr ein Ort, an dem Kindern auch die deutsche Sprache vermittelt wird. Die Sprachvielfalt im Kindergarten sollte dabei nicht übersehen werden. Das bedeutet, Deutsch zu fördern, die jeweiligen Herkunftssprachen der Kinder aber nicht aus dem Auge zu verlieren. Dieses praktische Handbuch geht genau darauf ein. Mit vielen Beispielen aus dem Kindergartenalltag und praktischen Tipps hilft es Erzieherinnen und Erziehern, Sprachförderung im Kindergarten abwechslungsreich und sinnvoll zu gestalten. Das Buch Kompetent mehrsprachig ist bei Brandes und Apsel erschienen und kostet 14,90 Euro.
Das war der Kita Radio Medientipp. Mehr Tipps zum Thema gibt's in unserem Kita Radio Newsletter. Den bekommen Sie auf kitaradio.de. Die nächste Folge Kita Radio gibt's kommende Woche Donnerstag ab 19 Uhr im MKR und überall, wo es Podcasts gibt.